Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema wurde ja schon angekündigt, Advent, weil Gott Neues schafft. Ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Zeit. Ganz ehrlich, ich vermisse die Weihnachtsmärkte. So ein bisschen Bratwurst und Glühwein und einfach draußen Zeit zu verbringen. Und man hat so den Eindruck, man hatte letztes Jahr gewartet, in diesem Jahr wird es wieder normal. Und jetzt merken wir, so normal ist es ja gar nicht. Und dann ist es auch gut, diese Einschränkung, wenn es andere schützt und wenn dadurch auch die Ausbreitung von diesem Virus beeingedrämmt wird. Ich glaube, diese Situation, die führt uns eins vor Augen, dass wir Menschen ganz viel nicht in der Hand haben und dass wir uns ganz viele Gedanken machen können, aber im Letzten uns Dinge aus der Hand genommen sind und wir nicht in der Lage sind, die Dinge so zu gestalten, dass wir alles im Griff haben. Und diese Erfahrung, die machen wir nicht nur im Blick auf diese Pandemie, sondern auch im Blick auf andere Situationen in unserem Leben, wo auf einmal Dinge passieren, wo wir merken, da haben wir das Wesentliche nicht in der Hand. Und wir sind mehr dem Geschehen ausgeliefert, als dass wir es steuern können. Und jetzt können wir zwar sagen, jetzt haben wir eine neue Regierung, die wird schon richten. Aber auch das sind keine Heilsbringer. Es sind auch nur Menschen, die genau das erleben, auf manches haben wir ganz wenig Einfluss. Und unsere Möglichkeiten sind unheimlich begrenzt. Und damit diese Erfahrung, als Menschen sind wir nicht in der Lage, die Dinge wesentlich zu beherrschen. Und wer das von Menschen erwartet, überfordert sie. Und wenn wir als Christen jetzt fragen, und was erwarten wir jetzt von Gott? Was können wir angesichts dieser ganzen Überforderung, was wir nicht beherrschen, was können wir da von ihm erwarten? Dann ist es unheimlich spannend. Und jetzt seien nicht die theoretischen Aussagen, ja, Gott hat alle Macht und es ist alles gut und er wird schon, sondern das, was im Leben verehrt ist, was kann ich da von Gott erwarten? Ich war letzte Woche in Berlin zu einer Medienpreisverleihung. Christlicher Medienverbund hat Preisträger ausgezeichnet, die den christlichen Glauben in die Öffentlichkeit bringen und Menschen Anstoß geben, darüber nachzudenken. Und diese Preisträger sind nicht nur Menschen, die selber aktiv Christen sind, sondern Menschen, die anfangen, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Eine Frau war dabei, Anna Klaus, Journalistin, und sie hat berichtet, wie ihr Sohn sie irgendwann mal gefragt hat beim Eislaufen, Mama, wo ist Gott? Diese Frage hat sie deshalb überrascht, weil sie sagt, Gott hat in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt. Und der Sohn hat nachgefragt und sie sagt, ich habe keine Antworten gehabt, aber sie hat sich an ihre alte Kinderbibel erinnert. Und er hat sie aus dem Schrank geholt und dann hat sie in dieser ganzen Corona-Pandemie angefangen, abends ihrem Sohn immer aus dieser Kinderbibel vorzulesen. Und der fand das richtig stark. Vor allem im Alten Testament diese Geschichten mit Krieg und Sonstigem. Ja, und war erstaunlich, wie das auf so jemand wirkt. Und dann kam er irgendwann zu der Überzeugung, da ging es dann nach Pfingsten, dass er dann gesagt hat, Mama, ich weiß, dass der Heilige Geist bestimmt die unsichtbaren Coronas töten wird. Und daraus ist eine Kolumne geworden im Spiegel mit dem Motto, bestimmt wird der Heilige Geist die unsichtbaren Coronas töten. Ja, und sie beschreibt dort, wie diese Erfahrung ihr Leben bis heute doch maßgeblich prägt, Glaube, sich damit auseinanderzusetzen. Ich muss echt schmunzeln. Der Heilige Geist wird Coronas töten. Sie hat selber gesagt, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Wäre schön, oder? Wäre doch schön, einfach die Sachen wegzubeten. Und mancher, der geht ja auch so an die Dinge heran, muss nur beten und glauben, alles gut. Und trotzdem bleiben die großen Herausforderungen oft zurück. Und die Frage ist dann, und was kann ich dann trotzdem von Gott erwarten, wenn er die Coronas nicht tötet? Was kann ich erwarten, wenn die Überforderung trotzdem in dieser Welt bestehen bleibt? Eine Erfahrung, die nicht neu ist. Eine Erfahrung, die Menschen zu allen Zeiten gemacht haben. Diese Erfahrung, wir sind überfordert und haben die Dinge nicht in der Hand. Und von Menschen kann ich keine letzte Hilfe erwarten. Und was Gott tut, das weiß ich auch nicht genau. Vorhin wurde schon angekündigt, heute geht es um Jeremia. Und Jeremia, er war ein Prophet Gottes, ein verlängerter Arm Gottes in diese Welt hinein. Und er war in einer dramatischen Zeit in dieser Welt. Und ihr könnt es auf diesem Schaubild vielleicht so ein bisschen sehen. Nur mal zu erklären. Hier ist der König Saul, David und Salomo. Danach hat sich das Reich in Israel geteilt, in das Nordreich Israel, in das Südreich Juda. In der Mitte sind Könige. Schwarz heißt nach dem Urteil der Bibel, sie taten, was Gott missfiel. Sie haben Gott mit Füßen getreten. Weiß heißt, sie haben Gott ernst genommen und Gott gefürchtet. Und dann hat man hier oben und hier unten die Propheten, die in dieser Zeit gelebt haben. Das Nordreich wurde zerstört und dann hat es dieses Südreich Juda noch gegeben. Und Jeremia ist dieser Prophet hier, der am Ende des Südreiches und dann über das Ende hinaus als Prophet Gottes aktiv war. Und er hat von Gott her diese Schau bekommen, dieses Volk, es rast wie ein Bus auf eine Mauer zu. Und Jeremia hat gewarnt, wenn ihr diesen Weg fortsetzt, wenn ihr Gott ignoriert, dann wird das Ganze zum Scheitern verurteilt sein. Denn Gott lässt sich nicht auf die Versorgerrolle reduzieren und ansonsten sich mit Füßen treten, ignorieren und ausblenden. Und leidenschaftlich hat er den Königen ins Gewissen geredet, sie zur Umkehr gerufen, besinnt euch ganz neu auf Gott, tut das, was Gott will. Stellt euch bewusst unter seine Herrschaft. Und diese Könige, sie haben ihn einfach ausgeblendet und sie wollten mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und Jeremia, er hat von Gott diese Schau bekommen, das führt in die Katastrophe. Und die Katastrophe war dann dieses babylonische Exil, wo die Menschen dann nach Babel deportiert wurden, das Volk eigentlich aufgehört hat zu existieren und dann 70 Jahre erst einmal Gefangenschaft, Deportation, Fremde geherrscht haben. Und in dieser Schnittstelle hat Jeremia gelebt und dort hat er für sich selbst immer wieder auch diese Erfahrung gemacht, von der ich vorhin gesprochen habe. Er hat gemerkt, von Menschen kann ich eigentlich nichts mehr erwarten, dass sich noch was zum Guten verändert. Das abgewirtschaftete Königshaus, was den Namen Haus David trägt, von dem kann ich nicht mehr erwarten, dass noch etwas Gutes wird. Und zugleich aber auch die Frage, was kann ich jetzt von Gott erwarten? Er hat ja versprochen, dass dieses Haus David für immer einen König haben wird, für immer einen, den Gott einsetzt. Und jetzt sagt Gott, jetzt mache ich Schluss. Und damit die Frage, wie bringe ich das zusammen, dieses Versprechen Gottes und dass er jetzt einen Schlussstrich zieht? Und ich habe den Eindruck, da fühle ich mich sofort mit Jeremia auf einer Bank sitzen und sagen, Jeremia, ja genau, das ist die Erfahrung. Die Erfahrung, dass ich von Menschen keine letzte Veränderung zum Guten und keine letzte Lösung erwarten kann. Aber leider auch die Frage, und was kann ich dann von Gott erwarten, die nicht ganz so schnell und einfach beantwortet wird. Und in diese Situation hinein schenkt Gott Jeremia eine Botschaft der Hoffnung, wo er von einer großen Zukunft spricht und diese Zukunft ankündigt. Und Gott sagt, ich werde selbst eingreifen. Ich werde wie ein Hirte sich um die Herde annehmen. Das war für die Menschen damals ein sehr vertrautes Bild. Das war Fürsorge. Das war, dass hier einer einsteht für die anderen. Und Gott sagt so, werde ich mich einsetzen für mein Volk. Und die dann zerstreut waren, die werde ich wieder ganz neu sammeln und da wird es einen ganz neuen Anfang geben. Und von diesem Anfang spricht Jeremia angesichts der drohenden Zerstreuung in dem babylonischen Exil. Und wir lesen diesen Text und wollen für uns dann die Frage stellen, was sind denn so diese Punkte, die Jeremia für uns da hineinpackt? Für uns, wo wir merken, die Wirklichkeit entzieht sich oft unseren Möglichkeiten. Und manchmal ist Gott uns genauso fremd in der Frage, was können wir erwarten? Da lesen wir in Jeremia 23, Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll König sein, der wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel soll sicher wohnen und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Wisst ihr, für mich ist das so eine Botschaft, die erstmal für uns ein bisschen fremd klingt. Denn Jeremia hat ganz konkret vor Augen, dieses Volk wird zerstreut werden. Gott wird einen Schlussstrich ziehen, damit was Neues beginnen kann. Und dann spricht er von dem, was man dann erwarten darf, wenn Gott ganz persönlich eingreift. Wir haben hier auf dem Bild vier Kerzen, wie so die vier Adventskerzen, gibt Jeremia vier Leitsätze. Sätze, die er hineinspricht in die damalige Zeit und die für uns Gültigkeit haben. Und wir hören sie nur aus einer anderen Perspektive. Jeremia spricht von dem Kommen und da sprach er von Jesus. Und wir hören sie angesichts von dem Gekommenen, weil Jesus schon diese Welt betreten hat. Und deshalb von dieser Perspektive her wollen wir diesen Text nochmals anschauen. Und das Erste, was Jeremia den Menschen damals zusagt, das ist so wie die erste Kerze, die er anzündet in dieser dunklen Welt, dass er sagt, Gott hat seine Herrschaft durch Jesus in dieser Welt aufgerichtet und er ist in dieser Welt als der Herrscher, als der König gegenwärtig, als der, der regiert und der die Macht in der Hand hat. Und das ist so, was er den Menschen damals zuspricht. Er sagt, dieser Herrscher, den Gott einsetzen wird, der wird König sein. Und wisst ihr, dieser König ist anders als Jürgen Drews, der König von Mallorca, der sich ausruft und sagt, ja, ich lasse mich als König feiern, aber im Letzten habe ich keine Macht. Sondern das ist der, der die Macht in der Hand hat und der am Ende sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und Jeremia, er geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, und dieser Herrscher wird den Namen Gottes tragen. Und damit verknüpft er, dass er sagt, dieser Herrscher hat nicht nur die Macht Gottes, sondern wenn das der Name Gottes ist, Name immer Ausdruck für das Wesen, dann sagt er, dann ist dieser Herrscher Gott in Person. Und damit macht er deutlich, Gott selbst kommt in diese Welt hinein und er hat die ganze Macht über Himmel und Erde, über diese ganze Welt in seiner Hand. Ist es was Neues? Ganz ehrlich, für mich nicht. Ich kenne das. Und im Glaubensbekenntnis sagen die Christen ja sowieso ganz bewusst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und da bekennen wir diese Macht. Und Advent, Jeremia erinnert uns und sagt, jetzt schau mal, da ist in Jesus Gott in diese Welt gekommen und hat gezeigt, er hat alle Macht über alle Dinge in seiner Hand. Er hat die Macht des Todes zerbrochen. Er ist die letzte Autorität über alle Dinge. Keine Erfahrung, die nicht unter seiner Herrschaft steht. Keine Belastung, keine Frage, keine Überforderung, kein Geschehen in dieser Welt, was nicht unter seiner Herrschaft steht. Und jetzt wird es sehr herausfordernd für mich, für dich. Nämlich die Frage, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus alle Macht in der Hand hat und dass wir nicht irgendwelchen Entwicklungen ausgeliefert sind, sondern in seiner Herrschaft sein dürfen. Was heißt das für dich und die Situation, der du nicht gewachsen bist? Was heißt es angesichts der Überforderung, mit der ich selber nicht klarkommen kann? Was bedeutet es angesichts der Dinge, wo ich eigentlich nichts mehr erwarte? Dass Jesus sagt, du, ich hab's in der Hand. Und du darfst dich mit deinem Leben in meine Herrschaft geben. Und du darfst dich unter meiner guten Herrschaft wissen. Ich habe alles, alles in meiner Hand. Nicht nur die Welt, sondern dich mit deiner Welt. Alles, was dein Leben prägt. Advent wird es aufleuchten lassen. Uns erinnern und sagen, ich hab's doch in der Hand. Denk da dran. Und dann zündet Jeremia die zweite Kerze im Bild gesprochen an. Und er sagt, wisst ihr, Jesus ist am Handeln. Und er wird alles und wirklich alles zu seinem Ziel führen. Und da zündet Jeremia starken Tobak an. Denn er sagt, ihr lieben Israeliten, Gott ist am Handeln. Und dieses Handeln bedeutet, dass er euch in das babylonische Exil führt. Und babylonisches Exil war kein Urlaub, sondern das heißt eine unwahrscheinlich leidvolle Erfahrung. Das war Krieg. Das war Zerbrechen von Beziehungen. Das war Verlieren von allen Dingen. Das war auf einmal eine Belastung, eine Hoffnungslosigkeit, eine Perspektivlosigkeit, die die Menschen hatten. Und Jeremia sagt, nee, das war nicht irgendjemand, der das gemacht hat. Gott hat euch geführt. Aktiv, er hat euch in dieses Exil geführt. Und da fängt es an, sich zu sträuben. Denn wir haben doch Gott eigentlich darauf festgelegt, Gott ist für das Gute zuständig. Dass es uns gut geht, dass die Dinge gelingen, dass Lasten abgehalten werden oder schnell genommen werden und dass das Leben einfach schön und angenehm verläuft. Und Jeremia sagt falsch. Gott ist nicht nur der Glücksbringer deines Lebens, sondern Gott ist der, der dein Leben auch durch Zeiten des Gerichtes führt. So hat er es den Israeliten damals gezeigt. Und er tut es deshalb, weil dieses Gericht ein Ziel hat. Dass Menschen am Ende ganz neu bei ihm wieder sein werden. Und es heißt es am Ende von diesem ganzen Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, und dann werden sie wieder bei ihm wohnen in ihrem Land. Dann werden sie auf einmal wieder ganz nah bei Gott sein. Und Jeremia sagt, Gott, er hat nur eine einzige Möglichkeit, euch wieder ganz neu zu erreichen. Dass er euch scheitern lässt in eurer Eigenmächtigkeit und dass ihr dadurch zur Besinnung kommt und wieder ganz neu mit Gott beginnt. Diese Leiterfahrung soll euch ganz neu in die Nähe und in die Herrschaft Gottes führen. Es gab vor zig Jahren ein Lied, damals als ich noch jung war, da hat es geheißen, du führtest uns in Nöte, du nahmst uns unsere Kraft. Auf keine andere Weise hättest du es sonst geschafft. Gott, rede mit uns alle Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt, was Jeremia hier uns vor Augen führt, was vielleicht nicht so angenehm ist. Er sagt, es gibt Belastungen deines Lebens. Ja, die lässt Gott ganz bewusst zu. Erfahrung, in denen etwas zerbricht, in denen jede Hoffnung geraubt ist. Er sagt, und diese hat ein Ziel, dass sie dich näher zu Jesus führen sollen. Dass sie dich viel mehr an ihn binden sollen. Dass sie in dir die Sehnsucht nach seiner Herrschaft und Nähe wecken sollen, die dich dann zu ihm bringt. Und dass sie dich auf einen Weg führen, der am Ende in seiner Gegenwart ankommt und sie werden bei ihm wohnen. Und ich glaube, das ist, was Jeremia hier dem Volk vor Augen führt. Er sagt, ja, es ist eine herausfordernde, eine überfordernde Zeit. Aber es ist keine sinnlose Zeit, sondern eine zielgerichtete Zeit. Sie wird euch noch viel, viel näher zu eurem Gott bringen, wenn ihr euch darauf einlasst. Wenn ihr diesen Weg bewusst mitgeht. Und wisst ihr, die Erfahrung, die man immer wieder hört, ist die, dass Menschen sagen, Leid, dunkle Zeiten, sie waren für mich sehr unangenehm. Aber am Ende ging es wie bei Hiob. Sie haben mich eigentlich näher zu Gott gebracht. Sie haben meinen Glauben eine andere Tiefe, eine andere Tragweite gegeben. Sie haben meinen Glauben geprägt und geformt. Viel mehr als so ein Glaube, der in der Oberflächlichkeit des Seins besteht. Und das Dritte, was Jeremia den Menschen sagt, sagt ihnen mit Jesus, hat etwas ganz Neues begonnen, Und dieses wächst der Vollendung entgegen. Ja, es gehört dazu zu fragen, Gott, wo bist du? Und es hört sich alles unheimlich schön an. Gott ist Herr, er hat alles in der Hand, er führt und er macht und es geht alles zu dem Ziel, dass wir ihm näher sein sollen. Und doch bleibt diese eine Frage immer wieder bestehen. Warum greifst du nicht ein? Wo bist du in dieser Situation? Warum gehen meine Gebete ins Leere? Oder wenn mir jetzt jemand wieder gestern am Telefon sagt, ich habe solche Sehnsucht, Gott endlich zu begegnen. Ich schrei zu ihm und er ignoriert mich konsequent. Was soll man dann sagen? Einfach sagen, ja, es passt schon, ist nur dein Gedanke. Nein, das ist die Erfahrung, die diese Sehnsucht nach uns weckt. Wo bist du denn? Und Jeremia hat hier ein ganz interessantes Bild. Er spricht von dem Spross. Und was das ist, seht ihr hier. Das ist, dass da was anfängt, neu zu wachsen, was schon die ganze Kraft in sich hat von dem ganzen Baum, was werden wird. Und Jeremia sagt, dieser Spross, das ist Jesus. Und mit ihm kommt das Neue in diese Welt hinein. Und das Neue heißt, dass dieser Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und da ist ein Name Programm. Und der Name heißt Recht und Gerechtigkeit. Er wird alles zurechtbringen. Und er wird alles so machen, dass es am Schluss gerecht ist. Und dass wir ihm sagen werden, das, was du gemacht hast, wie du geführt hast, ja, Herr, es war richtig, auch wenn völlig unbegreiflich. Und das, was schiefgegangen ist und was daneben geht, du hast es zurechtgebracht, du bist die Lösung darin. Und er ist der, sagt Jeremia, der Rettung ist. Rettung braucht derjenige, der in Gefahr ist. Rettung braucht der sich selber nicht mehr helfen kann. Und er sagt, und das ist der Gott, der hineingreift in unsere Welt und in dein Leben und in unsere Existenz. Und er sagt, ich nehme dich heraus in meine Herrschaft hinein, weil du selber überfordert bist, für dich zu sorgen und die Dinge zu tun. Ich bin dein Retter. Ich rette dich heraus aus diesem Getrenntsein von Gott, aus dieser Distanz zu Gott, auf das auf sich alleine angewiesen sein. Und ich nehme dich hinein in die Herrschaft Gottes. Deshalb sagen wir von Jesus, er ist der Retter, der Erlöser. Weil er uns wieder ganz neu mit Gott verbindet und sagt, du bist nicht irgendeiner Herrschaft ausgeliefert. Die gute Herrschaft Gottes ist durch mich über deinem Leben gekommen. Und er sagt, und sie werden dann in Sicherheit wohnen. Das sind diese Hände, die mich tragen und die mich schützen, von denen Jesus als guten Hirten sagt, niemand wird sie aus dieser Hand entreißen können, die dein Leben trägt. Es ist die Hand Gottes. Und jetzt können wir sagen, ja, warum sehen wir so wenig davon? Jesus sagt, schau, das ist der Spross. Das hat mit mir in dieser Welt begonnen. Und es wächst der Vollendung entgegen. Und du wirst heute immer wieder einen Vorgeschmack von dem bekommen, dass das Realität ist und dass es in Jesus gilt. Und es wächst dem Moment entgegen, wo du sagen wirst, dann ist alles wirklich so, wie Jesus das gesagt hat. Und wir sind in dieser Zwischenzeit, dass es begonnen hat, dass es Realität ist, aber dass es der Vollendung entgegengeht. Und wer sagt, das will ich nicht warten, der muss um eine punktuelle Entrückung bitten. Der muss darum bitten, dass er sagt, lieber Herr, mach heute mein Leben ein Ende, dann hast du's. Wisst ihr, das ist die Hoffnung, die mich trägt. Nee, ist keine Hoffnung, ist die Gewissheit, die mich trägt. Da sagt, ja, das wird am Ende sein, alles neu. Und der vierte Satz, den Jeremia dann nimmt, das ist der, dass er sagt, und dann such Jesus nicht in der Vergangenheit, sondern begegne ihm im Heute und erwarte seine Zukunft. Er fordert die Menschen heraus, zu einem gegenwärtigen Glauben erwartungsvoll und zukunftsgewandt zugleich. Da sagt er, man wird dann nicht mehr sagen, Gott hat damals unsere Väter aus Ägypten geführt, was hunderte von Jahren her ist. Er sagt, ihr braucht keinen rückwärtsgewandten Glauben, der von den großen Taten Gottes in der Vergangenheit lebt. Ihr braucht keinen Glauben, der sich irgendwann erinnert, ja, damals hat Gott mit mir gesprochen und damals hat er getan und damals. Er sagt, dieser rückwärtsgewandte Glaube ist gefährlich, weil er das Entscheidende verpasst, dass ihm heute die Herrschaft Gottes sich ereignet und er dir begegnet. Er sagt, deshalb werdet ihr sagen, der Gott ist der, der aus dem Norden uns zurückgebracht hat. Damit spricht er von dem babylonischen Exil, von was Künftigen. Er sagt, es ist der Gott, der uns wieder ganz neu gesammelt hat. Es ist der Gott, der uns versprochen hat, dass er neu anfängt und das wird passieren. Das ist ein erwartungsvoller Glaube, der nicht weniger erwartet, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er sein Werk tut und dass ich da hineingenommen bin und dass ich irgendwann verstehen werde, er war immer am Handeln, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Und das ist dieser erwartungsvolle, zukunftsgewandte Glaube. Weißt du, Jesus in der Adventszeit will dir nahe kommen. Und er sagt, ich möchte, dass dein Glaube nicht von dem lebt, was früher war, sondern dass du mir im Heute begegnen kannst. Und dass du erwartungsvoll bist, weil auf dich nicht weniger wartet als die Zukunft Gottes. Das, was er tut mit dir und für dich. Und in diese Zukunft würde dich hineinnehmen. Erwarte nicht weniger, als dass dieser Gott in deinem Heute gegenwärtig ist. Und dass er darin seine Zukunft anbahnt, dir begegnet und dich mitnimmt auf den Weg in seine Zukunft. Jeremia zündet hier sowas wie 4 so Hoffnungslichter an. Und er sagt, ihr lieben Menschen, denkt ganz bewusst daran. Gott ist in allem gegenwärtig. In allem. Und zwar als Herr. Nicht als Zuschauer. Und er handelt und führt alles so, dass du bei ihm ankommen wirst. Es wird dich in seine Gegenwart hineinführen und es wird die Beziehung zwischen dir und Jesus stärken. Und Neues hat begonnen. Es hat in deinem Leben begonnen, wo Jesus gegenwärtig ist und es wächst der Vollendung entgegen. Und schau nicht zurück auf die alte Zeit, sondern begegne Jesus im Heute und geh erwartungsvoll in seine Zukunft. Wir feiern heute Abendmahl. Und genau das wird uns im Abendmahl jetzt angeboten. Dass Jesus uns einlädt und sagt, du darfst dich meiner Herrschaft ausliefern. Es ist nicht irgendetwas, was sich hier im Abendmahl anbietet, sondern Jesus bietet sich dir an als der Herr. Und er sagt, willst du mich, meine Herrschaft, nochmals ganz neu bestätigen, festmachen, zu wissen, ich darf in seiner Hand sein, mit allem? Und das Abendmahl lädt uns dann ein, ihm sich ganz bewusst anzuvertrauen und zu sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Und vieles ist mir fremd, aber ich darf dir vertrauen. Weil egal was passiert, am Ende bist du immer noch da. Und es lädt uns ein, Neues zu erleben und Neues zu erwarten. Da ist der Heiland, der Heilsbringer, der Retter in meinem Leben gegenwärtig. Und Jesus sagt, so möchte ich in deinem Leben gegenwärtig sein, mit meiner ganzen Herrschaft, dass Neues wird. Und du darfst mir heute begegnen, hier und jetzt in meinem Mahl. Es soll dir zum Zuspruch werden. Ich bin da. Wir haben vorhin angefangen, das Lied zu singen, macht hoch die Tür. Und da heißt es im 4. Vers, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, dir offen ist. Und das ist kein Vers, das ist ein Gebet. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Vers jetzt gemeinsam singen als eine Einladung ganz bewusst Jesus gegenüber und sagen, wenn das stimmt, dann soll das für mich ganz persönlich gelten und dann will ich das so in deinem Mahl erwarten. Lass uns dazu aufstehen.